Also ich fand den Film wahnsinnig gut. Ich würde sogar sagen, es ist vielleicht so mein Lieblingslauffilm.
Darf ich das verraten, Christian? Ja. Dass du an mindestens 2, wenn nicht sogar 3 Stellen ein Tränchen verdrückt hast.
Mich hat der einfach emotional total gepackt.
Also ich sag mal, kontrolliert gestorben. Ist egal, wie langsam oder schnell man läuft, der Lauf ist einfach brutal. Brutal geil.
So, I almost lost my lunch on the streets of Champagne-Lac.
Cola rein bis zum Anschlag und einfach weitermachen.
Man denkt sich das zwischendurch. Denkt man sich, wenn ich ankomme, dann falle ich einfach um und schlafe erst mal oder so.
Can you pound a coke?
No, I ate too much at the last aid station.
What?
When I took over the lead so early, I was like, I just thought it's not good.
And pretty much all my training was just steep up, steep down.
He's setting the crowd on fire, ladies and gentlemen, Kylian Jordan!
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Laufen, dem Laufsport-Feuilleton von alleslaufbar.de, hier im Trailfunk mit Juliane und Christian.
Hallo.
Hallo Juliane.
Hallo Christian. Ausnahmsweise erscheinen wir heute an einem Dienstag. Warum?
Ja, ein paar Tage früher als sonst. Das hat was mit unserem Thema zu tun, denn wir wollen heute über den Coco Donut 250 sprechen. Das 200-Meilen-Rennen, das gestern am Montag 14 Uhr deutscher Zeit gestartet ist. Und damit wir da möglichst aktuell sind, haben wir uns gedacht, kommt diese Folge schon etwas früher raus. Am Freitag kommt eine weitere Trailfunk-Folge raus, da spreche ich dann mit den Veranstaltern vom Mountain Man. Aber heute soll es eben um Coco Donut gehen. Wir haben in den letzten Tagen gleich 3 neue Filme zum Coco Donut uns angeschaut. Und mir ist natürlich auch nicht entgangen, dass sämtliche amerikanische Trailrunning-Podcasts, Preview-Shows zum Coco Donut gemacht haben. Und ja, ich hatte richtig das Gefühl, da ist ein Hype, ja, den wollen wir hier mal aufgreifen, beziehungsweise auch fragen, warum so ein Hype um dieses Rennen gerade ist und ob uns das in Deutschland, in Europa überhaupt zu interessieren hat oder ob das so eine rein amerikanische Veranstaltung ist sozusagen. Genau, aber dazu später mehr. Erstmal die Frage natürlich an dich. Wie geht es dir?
Gut, und ich fühle mich jetzt ganz klein, wenn ich erzähle, dass ich den Gapa Trail gelaufen bin mit knapp 30 Kilometern. Wenn wir jetzt von Coco Donut 250 Meilen sprechen, wirkt das natürlich unfassbar klein. Aber in meiner kleinen Trailrunning-Welt war das ganz groß, eine große Veranstaltung, viele Menschen und schnelle Kilometer.
Wie lief's?
Ja, gut. Ich konnte Zweite werden nach Isabel Bichler. Und das ist für mich wirklich sehr stark. Ich bin irgendwie so stark wie nie zuvor. Das fühlt sich ziemlich gut an.
Du hast lange Zeit geführt. Ich durfte dich ja supporten. Ich habe dich an 2 VPs mit frischen Flasks und Gels versorgt. Und ja, wie gesagt, du hast lange Zeit geführt und Isabel hat dich so bei der Hälfte, am Anfang des letzten Drittels dann irgendwann überholt und ihr seid fast zeitgleich auf die letzten 3-4 Kilometer gegangen, wo es nochmal flach einen Fahrradweg zurück ins Ziel gab, ja. Also sie hatte da so 40-50 Sekunden Vorsprung vielleicht auf dich, als ihr auf diese lange Zielgerade eingebogen seid und dann kamst du und ich habe gedacht, okay, du siehst echt noch ganz gut aus, ganz frisch, du warst motiviert. Und ich dachte, hey, das könnte nochmal richtig, richtig knapp werden. Ich glaube, du bist sogar auch nochmal rangekommen, aber dann, dann kamen die Krämpfe.
Ja, genau. Ich habe noch gesagt, so, und jetzt hole ich mir die noch. Und dann in dem Moment fingen an, meine Beine zu krampfen. Ich bin aber auch super riskant reingegangen. Ich hatte halt voll Lust, mal richtig Gas zu geben. Ich kenne die Strecke, ich hatte richtig Lust. Ich hatte für meine Verhältnisse mich auch gut vorbereitet, ne? Ich war ja hier und da mal bei Intervallen dabei und so weiter. Und wollte einfach mal schauen, was geht und habe schon über Pace, also ich bin schon über meine Verhältnisse gelaufen, Uphill wie Downhill und so, deswegen, das war schon abzusehen, das wäre auch nicht fair gewesen, wenn ich gewonnen hätte. Also das.
Ich habe ja nicht nur dich gesehen, ich habe auch Isabel auf der Strecke gesehen, wie sie da gelaufen ist und ja, es sah schon wirklich sehr kontrolliert aus, würde ich sagen, sehr souverän, also Isabel, muss man dazu sagen, Salomon-Läuferin aus Tirol und die hat sich das Rennen vermutlich einfach ein bisschen besser eingeteilt, ja, und hat dann, genau, am Ende würde ich auch sagen, verdient gewonnen.
Ja, voll. Wie geht's dir, Christian?
Ja, wie geht's mir? Ich war wieder laufen. Ich hatte ja diese körperlichen Wehwehchen, von denen ich so die letzten 25 Folgen hier berichtet habe. Nee, Spaß beiseite. Ich war wieder laufen. Ich war sogar auch schon zweimal wieder länger laufen. Also einmal an die 3 Stunden ran, das andere Mal 2,5 Stunden. Und ja, es war größtenteils okay, also nicht komplett beschwerdefrei, aber alles so im tolerierbaren Bereich, dass ich sage, ich starte beim Rennsteig, das stand eigentlich auch nie so ganz zur Diskussion. Ich hatte halt überlegt, ob ich gegebenenfalls runtermelde auf eine kürzere Distanz, aber ich weiß nicht. Also wenn Rennsteig, dann will ich schon noch den Supermarathon laufen, also die 73, und bin jetzt wieder ganz optimistisch eigentlich. Also ja, wie soll ich sagen, ich glaube schon, dass ich während des Laufs am Ende wahrscheinlich schon Beschwerden bekommen werde. Aber also ich habe es auch abgesichert, da ist jetzt nichts, es sind jetzt nicht keine Knochenstrukturen oder ist nichts Mechanisches irgendwie betroffen, sondern es sind halt wirklich muskuläre Verspannungen, die dann ja zu Problemen führen. Aber ich kann dann laufen und ich muss es halt einfach nur aushalten. Genau, von daher eigentlich grünes Licht und ja. Wir fahren dann Freitag Richtung Thüringen.
Ich finde es mutig, weil du nach dem letzten Longrun auch noch Schmerzen hattest. Und jetzt sind es nur noch wenige Tage. Ich hoffe, dass das gut geht. Ich werde ja live dabei sein.
Genau, ja. Bevor wir dann zu unserem Hauptthema kommen, dem Cocodona, natürlich erst wieder unsere 3 Kategorien ausprobiert, aufgeschnappt und all in, all out.
Wir starten mit ausprobiert. Mhm. Ich habe was ausprobiert.
Was denn?
Und zwar sogenannte Trailwork. In Amerika ist das gang und gäbe, dass man, wenn man auf den Trails wandert oder läuft, dass man sich dann irgendwie engagiert. Also dass man sich bei den, was weiß ich, Nationalparks oder bei den örtlichen Rangern oder so meldet und sagt, hey, ich möchte mal hier ein bisschen helfen bei der Wegearbeit, ein bisschen rumbauen, ein bisschen, was weiß ich, Treppenstufen reparieren, was auch immer man da so macht, Abflussrinnen sauber machen und so weiter.
Ja, so gang und gäbe würde ich jetzt vielleicht nicht sagen, aber in den USA ist es bei bestimmten Wettkämpfen so, wie zum Beispiel beim Hard Rock, dass du da, wenn du da mitlaufen willst, nachweisen musst, dass du im Vorfeld für eine gewisse Zeit eben ehrenamtlich auf den Trails gearbeitet hast, ja. Und ich glaube, für Internationale ist es auch, also ja, wird es halt schon leicht gemacht. Das kannst du dann noch kurz vorm Rennen machen, ja, damit es in deine Reiseplanung passt. Aber genau, ich glaube, darauf wolltest du hinaus, oder?
Ja, unter Trailrunning in Amerika ist das schon, also man kennt es zumindest, sogenannte Trailwork. Also in Deutschland oder jetzt hier so im Dachraum, wenn dir jemand sagt, ich mache Wegearbeit, das checkt ja niemand. Was ist denn Wegearbeit oder eine Trailwork? Was ist das? Und ich habe mich jetzt, wir wohnen nämlich auch in einem, an einem Naturpark und da gibt's auch Ranger und meine Freundin Denis ist dort Rangerin und ja, die hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass man sich da engagieren kann bei der sogenannten Wegearbeit. Und das ist halt genau das. Also ich laufe in diesem Naturpark viele, viele Kilometer in der Vorbereitung für irgendwelche Rennen. Und jetzt ist es halt so, dass ich dabei dann Zettel und Stift, nee, also eine App aufhab und dann Dinge notiere, die nicht in Ordnung sind oder auch mal Werkzeug mitnehme und irgendwelche Abflussrinnen halt freilege und ja, auf Gefahren dann hinweise, dass die Ranger sich kümmern oder die Verantwortlichen für den Weg und so. Und das fühlt sich sehr, sehr sinnvoll an. Also weißt du gehst ja sonst einfach immer laufen und hast oft deine normalen Routen. Und wenn du jetzt so eine Aufgabe hast, also du musst raus auf den Trail, um zu gucken, ob da alles in Ordnung ist, das macht 5-mal so viel Spaß, wie sonst jetzt loszuziehen. Also ich fühle mich richtig wichtig.
Und du verbindest das dann richtig mit deinen Trainingsstunden?
Ja, genau. Ja. Heute war ich mit der Juliane Rösler unterwegs, haben uns getroffen und war dann schon eigentlich Training. Aber ich hatte ihr schon angekündigt, dass wir auf Wegen unterwegs sind, für die ich zuständig bin. Und dann sind wir immer wieder angehalten und haben Fotos gemacht, wenn irgendwie so Stufen im Wald kaputt waren, die vom DRV quasi ja aufbereitet wurden. Und wenn dann irgendwie da rostige Nägel rausschauen oder so, dann muss man sich natürlich kümmern. Und dann dokumentiere ich das erst und dann wird das behoben. Und ja, dann hält man halt an und dokumentiert und oder bearbeitet. Und das kann man ja wunderbar in so einen Traillauf integrieren. Und vor allem Juliane Rösler, obwohl sie gesagt hat, sie ist ein bisschen erkältet und jetzt startet auch nicht bei der Deutschen Meisterschaft und so weiter. Ich war dann schon mal ganz froh, wenn ich sagen konnte, oh, warte mal, da ist ein Nagelrost, ich muss da ein Foto machen. Dann hatte ich eine kurze Verschnaufpause, weil sie immer noch sehr, sehr viel stärker ist als ich, berghoch wie bergrunter. Das war ganz angenehm.
Ja, als du mir davon erzählt hast, habe ich mir das im Kopf versucht auszumalen und hab dann so gedacht, läufst du jetzt mit so einem Sheriff-Stern vielleicht hier rum? Also
das hätte ich auch gern, so ein Ranger irgendwie Ausweis oder so. So weit ist es noch nicht. aber wer weiß, was noch kommt.
Wir dürfen jetzt auf jeden Fall kostenlos im Naturpark parken. Das nehme ich auf jeden Fall mit als Benefit. Und von daher unterstütze ich das natürlich auch total.
Ja, aber man kann mal gucken. Ne? Es gibt so viele Naturparks in Deutschland. Ich glaube, 104 sind es an der Zahl. Da kann man sich, glaube ich, überall engagieren. Also fände ich spannend, wenn das jetzt auch in Deutschland normalisiert würde. Und vielleicht auch bei Trailwettkämpfen, was weiß ich, wenn man da irgendwie bevorzugt würde. Wenn es heißt, ach Mensch, du engagierst dich für unsere Trails, dann kommst du hier mit einer, was weiß ich, 10% höheren Wahrscheinlichkeit rein in das Rennen oder sowas, beim Zut oder wo auch immer. Fände ich schon cool.
Auf jeden Fall sehr cool, dass du das machst, finde ich. Ich war in Innsbruck beim IATF, dem Innsbruck Alpine Trail Run Festival. Genau, und da gab es nämlich ein neues Format, die sogenannte Trail Hunt. Das ist ein Elite-Only-Rennen. Das heißt, man kann jetzt nicht einfach so mitmachen, sondern da müssen schon ein paar ITRA-Punkte nachgewiesen werden, sage ich mal. Und genau, das ist auf 2 Tage verteilt gewesen. Am Donnerstag gab es ein Vertical, so eine Art Vorlauf. Und die Platzierung, die sich aus diesem Vorlauf ergeben hat, war dann halt die Startformation für das Trailrennen am Freitag. Genau, also die schnellsten vom Donnerstag sind dann als erstes am Freitag gestartet und dann ging es nacheinander auf die Strecke und so ist eben so ein, ja, so eine Hand entstanden, so eine Jagd. Das war echt ganz cool. Also es war auf jeden Fall mal ein bisschen was anderes, würde ich mal sagen. Gerade jetzt diese so schnell aufeinanderfolgenden Einzelstarts da vor dem Landestheater, das war schon ziemlich spektakulär. Es war auf jeden Fall viel Action da. Ganz cool zum Zuschauen und es ging auch richtig um was. Es waren insgesamt 30.000 Euro Preisgeld zu vergeben. Ich glaube, die Siegerin und der Sieger haben jeweils 7.000 bekommen und der Rest wurde dann eben auf die anderen Podiumplätze noch verteilt.
Ich habe das von zu Hause online verfolgt, über den Alleslauf bei Instagram-Kanal. Ich war total entsetzt oder verblüfft, ja, dass sich mehrere Leute verlaufen haben und vor allem die Führenden, bei den Männern wie bei den Frauen. Und da dann ja wirklich sehr viel Spannendes passiert ist. Also ja, total krass.
Ja, das war echt ein bisschen kurios. Ich war auch ein bisschen verwirrt irgendwie erstmal. Und wir haben dann nochmal auch in den Livestream reingeschaut und haben uns dann einen Reim draus machen können, was da jetzt eigentlich passiert ist. Ja, also es war so, dass der lange Zeit führende, Nigeri heißt der, aus Kenia, der hat eben auf den letzten Kilometern, wo es eine Vorstraße runterging, eine Abzweigung auf einen Trail verpasst. Und man muss halt sagen, also eine abfallende Vorstraße, der war da richtig schnell unterwegs. Der ist da runtergeballert. Und ja, in diesem hohen Tempo hat er das einfach übersehen, dass er links hätte abzweigen müssen. Es war eine Markierung da, aber hat er irgendwie, war er vielleicht im Tunnel, ich weiß es nicht, hat er das nicht gesehen. Da war auf jeden Fall kein Streckenposten, der da nochmal drauf hingewiesen hat. Und ich glaube, das war dann der entscheidende Punkt. Nigeri hat dann eine Zeitstrafe aufgepumpt bekommen im Nachhinein und ist dann eben auf Platz 2 gelandet. Der Italiener Daniel Pattis ist dann Erster geworden. Genau, obwohl er eigentlich als Zweiter erst über die Ziellinie gelaufen ist. Man muss halt sagen, die Zeitstrafe war dann am Ende auch gerechtfertigt, denn Nigeri hat durch das Nicht-Abbiegen, sag ich mal, schon ein bisschen Zeit gespart. Der Trail hätte deutlich länger gebraucht. Von daher okay, aber der hat sich sicherlich total geärgert. Und es war also aus meiner Sicht auch null Absicht dahinter. Der hat es einfach leider übersehen. Und ja.
Das ist so krass. Und bei den Frauen?
Ja, bei den Frauen war es anders, aber halt irgendwie auch ähnlich. Also da hat sich eben auch die führende Frau auf den letzten Kilometern total verlaufen. Also die hat sich einfach total verfranst, als es wieder zurück ins Stadtgebiet reinging von den Trails runter. Und die wurde dann am Ende sogar nur Vierte, also ist völlig aus dem Preisgeld rausgefallen.
So ärgerlich.
Ja, und ich glaube, da ist halt das Problem gewesen, dass in dem Bereich, wo sie sich verlaufen hat, eben schon ganz viele Markierungen angebracht worden waren. Also es gibt ja im Rahmen des IATFs da am Wochenende, keine Ahnung, 7, 8 Distanzen, die dann da durchlaufen, ja, und da muss sie einfach die Übersicht verloren haben und ist dann einer falschen Markierung gefolgt. Ja, ja, ärgerlicherweise natürlich. Jetzt kann man natürlich sagen, es gehört auch zur Aufgabe dazu, die Markierung dann richtig zu lesen. Oder man kann natürlich auch sagen, im Zweifelsfall muss man natürlich den Track auch auf der Uhr haben, um sich zu vergewissern, ja, klar, stimmt auch alles, aber ich finde es trotzdem, also wenn sich wirklich bei den Männern und bei den Frauen die führende Person auf den letzten Kilometern irgendwie verfranst und sich verläuft, das ist einfach, weiß ich nicht, da muss man vielleicht doch noch einen Streckenposten da an den neuralgischen Stellen hinstellen. Ich meine, jetzt bei einem Ultra-Trail, ja, 100K, 100 Meilen, dann klar, kann man da auch mal auf den Track schauen, aber die sind da ja in Höchstgeschwindigkeiten gelaufen und das war jetzt die Endphase des Rennens, da waren die sicherlich auch schon ein bisschen mental auch erschöpft, sage ich mal. Ja, da kann man es den Elite-Läufern, finde ich, schon noch ein bisschen leichter machen. Gefreut hat sich dann die deutsche Hanna Gröber, die dann auf Platz 1 tatsächlich eingelaufen ist und sich über 7.000 Euro freuen kann. Glückwunsch an Hanna Gröber an dieser Stelle. Kommen wir zu Aufgeschnappt.
Breaking News, die 2-Stunden-Marke im Straßenmarathon ist gebrochen worden, gefallen, oh. Genau. Nee, natürlich nicht Breaking News, das habt ihr alle mitbekommen. Selbst die Tagesschau hat eine Push-Notification rausgehauen. Aber du hast noch so ein paar, wie sagt man, in Bayern sagt man, ein paar Schmankerl rausgesucht, die vielleicht nicht alle kennen zu diesem Ereignis.
Genau, ja, Sebastian Sabe, 1:59:30, historisch natürlich, sind wir auch nicht die Einzigen hier, die dieses Prädikat verliehen haben, völlig zu Recht. Ja, genau. Und ich habe noch ein paar Zahlen dazu rausgesucht und habe gedacht, vielleicht kann ich dich damit mal überraschen und wir können ein kleines Quiz machen.
Bitte.
Was schätzt du denn, in welcher Pace war er unterwegs, um diese Zeit zu laufen über die 42 Kilometer?
Scheiße, ja, 2. Nee, ich bin echt zu schlecht.
Ja, 2 ist schon nicht schlecht. Also es war eine 2,50er Pace.
Ah, echt?
Ja, und für all die Nichtläufer da draußen, also zum Beispiel meine Eltern, Grüße gehen raus, die fragen ja immer nach km/h. Und für die sage ich es auch mal in km/h. Es waren nämlich 21,17 km/h für 42,195 Kilometer.
Ja.
Okay, was glaubst du, was war seine durchschnittliche 5-Kilometer-Pace?
Ja, muss dann auch sowas nichts. Es muss ja eigentlich dann, ist ja recht gleichbleibend wahrscheinlich auch so um die 2,50.
Also die Splits für 5 Kilometer. Wie lange hat er durchschnittlich in diesem Marathon für 5 Kilometer gebraucht?
Da müsste ich zu viel rechnen.
14 Minuten, 10 Sekunden.
Das ist ja allein schon, weiß nicht, erfüllt wahrscheinlich irgendwelche Normen für alle möglichen Meisterschaften. Das,
ja. Ja, kommen wir gleich noch zu. Da gibt es noch eine ganz interessante Statistik, auch zu deutschen Rekorden. Genau, er hat 1:05 war er eben unter dem alten Weltrekord.
Das ist schon echt fett.
Ein interessanter Split, den ich besonders interessant fand, also waren die 10 Kilometer zwischen Kilometer 30 und Kilometer 40. Wie lange, glaubst du, hat er für diese 10 Kilometer gebraucht?
Ja, auch unter 30 Minuten.
27:36.
Ja, und das ist doch auch, ist das auch Weltrekord?
Ja, Weltrekord nicht, aber lass uns noch mal ganz kurz auf die Halbmarathonzeiten schauen. Ja? Also die erste Hälfte ist er in 1:29 gelaufen. Und den zweiten Halbmarathon ist er in 59 Minuten glatt gelaufen. Also ich glaube, es war 59:01. Also super krasser Negative Split, wie man so schon sagt. Und da ist tatsächlich auch voll spannend, sich den deutschen Rekord im Halbmarathon anzuschauen. Der liegt nämlich bei den Männern aktuell bei 59:22 von Amanal Petros. Den ist er erst kürzlich im März in Berlin gelaufen. Das heißt, Sebastian Sabe war in der zweiten Hälfte seines Marathons schneller als der beste deutsche Halbmarathonläufer, der ja in seinem Rennen nur einen Halbmarathon gelaufen ist, ja. Und das finde ich auch super krass.
Ja, ist alles irgendwie krass. Egal, was man da rauspickt, so egal welche Zwischenzeit oder so, das ist unfassbar, ja.
Ich habe jetzt bei Instagram ein paar Reels davon gesehen. Da gab es natürlich total viele auch, ja. Und da waren auch so ganz interessante Zeitlupenstudien dabei, so Studien seines Laufstils. Und das fand ich halt schon sehr, sehr bemerkenswert. Denn wir haben ja alle so bestimmte Dogmen vorher mit auf den Weg bekommen, als wir angefangen haben zu laufen, wie so ein richtiger Laufstil auszusehen hat und so weiter. Und Sebastian Saar wird einfach mal gegen all diese Regeln verstoßen, würde ich sagen. Also der schnellste Marathonläufer aller Zeiten, der proniert ohne Ende über Pronation En masse,
so
ja.
Erfrischend.
Und da würde jeder Orthopäde sagen, oh mein Gott, du musst unbedingt einladen tragen.
Überpronation ist ja, ne, wenn man so blöd einknickt und der Orthopäde sagt, oh, du musst unbedingt Einlagen tragen. Vielleicht ist das gar nicht so ein Problem, wenn man überproniert.
Naja, scheinbar nicht, wenn man Marathon-Weltrekordshalter werden will. Und das andere fand ich auch total krass, nämlich konnte man in den Zeitlupen sehen, dass er auch oft mit der Ferse zuerst aufhört, also Fersenläufer ist.
Und das hat mich auch richtig gefreut. Wenn ich mal bei Instagram ein Bild gepostet habe und auf meiner Ferse gelandet bin, kamen so viele Kommentare und sie so, oh, da verletzt, das ist nicht gut und so. Ja, vielleicht nicht, aber wenn der schnellste Mensch der Welt auf der Ferse läuft, dann darf ich das auch.
Genau, also das kann uns alle ja natürlich so ein bisschen erleichtern, würde ich sagen, ja. Jetzt muss ich natürlich sagen, ich habe nicht das ganze Rennen nochmal in Zeitlupe gesehen und ich habe mir das ganze Rennen darauf geachtet. Vielleicht sah das am Anfang auch ein bisschen anders aus als am Ende, wo sein Laufstil schon so ein bisschen kraftloser wurde oder so.
Wer weiß, was das für Auswirkungen hat. Jetzt laufen alle einfach nur noch Ferse und pronieren über. Die Einlagen werden jetzt andersrum gemacht, sodass man schön überproniert.
Ja, fand ich auf jeden Fall super interessant. Jetzt frage ich dich, würdest du dir den Schuh kaufen für 500 Euro?
Meinst du, das war der Schuh zu großen Teilen?
Also spielt auf jeden Fall mit rein, würde ich sagen. Ja, doch. Also wiegt ja auch unter 100 Gramm. Das ist auch krass,
das,
oder?
Das ist auch ein krasser Wert. Als ich das gelesen habe, stell dir mal einen Trailschuh vor, irgendwie, der so leicht ist. Also da würde ich schon zweifeln, da wäre ich schon skeptisch.
Ich würde ihn schon mal gern laufen, aber ich glaube nicht für 500 Euro.
Und dann läufst du trotzdem nur irgendwie, weiß nicht, eine 3 Stunden 30. Ja.
Hey Christian, ich laufe Ende Juni ein ziemlich wildes Rennen. Rat mal welches.
Keine Ahnung, aber wenn du wild sagst, wird's sicher steil und technisch.
Oh ja, das wird es. Ich laufe das Kaiserkrone Sky Race, das ist quasi hier in meinem Hinterzimmer. Und ich halte hier gerade meinen Wettkampfschuh in der Hand.
Oh Mann, jetzt machst du mich hier wieder heiß, erzählst du mir was von wild und am Ende willst du doch bloß nur über Schuhe reden.
Naja, wenn's funktioniert, was gibt's halt Schöneres, als über Trailrunning-Schuhe zu reden? Also pass auf. Das Ding, was ich in der Hand halte, heißt Mammut Energy Trail Speed. Allein wenn ich den so in der Hand halte und anschaue, fühle ich mich schon super schnell. Der ist hier rot und hellblau, super Kombination mit ein bisschen weiß. Ah, der sieht einfach schon schnell aus.
Aha, okay, aber du wirst ihn jetzt ja nicht nur wegen des Aussehens gewählt haben, oder? So ein Schuh für so ein Skyrace, ich würde sagen, der braucht hier noch andere Qualitäten.
Absolut, die hat er ja natürlich auch. Mammutschuhe sind eher schmal geschnitten, würde ich sagen. Das ist perfekt für meine dünnen Füße, die sitzen hier bombenfest in dem Schuh. Der Schaum ist reaktiv. Aber hey, ehrlich gesagt, Bodengefühl ist ihm wichtiger. Eine Platte hat er auch.
Okay, klingt gut. Und hat Mammut eventuell auch was für mich im Programm? Also damit meine ich so, ich sag mal, für ein breiteres Publikum. Denn du weißt ja, Skyrunning ist jetzt nicht so mein Ding.
Mammut hat aktuell 3 neue Modelle auf dem Markt. Neben dem schon vorgestellten Energy Trail Speed, noch den Energy Trail Endurance Ultra und den Energy Trail All Mountain. Der erstere ist, wie der Name schon sagt, ein Schuh für die ganz langen Distanzen. Ehrlich gesagt würde ich dir aber den All Mountain ans Herz legen. Damit machst du alles richtig. Super stabiler Schuh, auch für ein breites Einsatzgebiet, aber seine Stärken hat er schon eher im Hochgebirge, würde ich sagen. Und der macht einfach Spaß, weil er so eine Sicherheit ausstrahlt. Ein toller Schuh. Und natürlich mit dem gleichen famosen Look, aber das hatten wir ja schon.
Okay, Benni, den probiere ich mal aus. Sag nochmal kurz, wie heißen die 3 Modelle?
Mammut Energy Trail All Mountain, Mammut Energy Trail Speed und Mammut Energy Trail Endurance Ultra.
Super, danke an unseren Partner für den Monat Mai, Mammut. Und jetzt geht's weiter mit dem Podcast. Dann kommen wir mal zu All In, All Out, oder?
Mhm, genau. Ja, genau. Ich bin den Gapa Trail gelaufen und Langstrecke, die führte dann irgendwann zusammen mit auch den Wanderstrecken und den Strecken, die Leute mit Hund auch abwandern. Da gab es verschiedenste Disziplinen. Und da warst du fast schon ein bisschen empört, ne? Von wegen, da kann man ja gar nicht dann durchlaufen und so. Das ist doch was für All In oder All Out. Also ein Trailrennen, wo verschiedene Disziplinen und wirklich verschiedenster Art, also ich meine, Wandern mit Hund ist ja wirklich eine ganz andere Kategorie als halt ein Trailrun.
Laufen mit Hund ging auch,
okay. Und dann eben auch Wandern und dann auch die kürzeren. Also wenn alles irgendwie auf einer Strecke so stattfindet, statt das zu separieren. Ja, ja oder nein?
Also erstmal natürlich kein Vorwurf jetzt hier an die Veranstalter vom Gapa Trail. Das ist natürlich gang und gäbe, ja. Also beim Mountain Man, den habe ich jetzt ja auch im Podcast aufgenommen, der am Freitag rauskommt, da ist es zum Beispiel ja auch so. Da gibt's auch Wanderwertungen, da kann man auch mit Hunden teilweise laufen. Die Frage ist eben, meiner Meinung nach, wie überschneidet sich das alles, ja? Ich habe das jetzt eben hier beim Gapa Trail so ein bisschen mitbekommen und habe das Rennen ja auch beobachtet, als ich dich supportet habe. Und wie soll ich sagen, es ist mir schon aufgefallen, dass eben sämtliche Leute teilweise parallel unterwegs waren, ja auch in dieselbe Laufrichtung. Also man wusste überhaupt nicht, was hinter einem los ist und so, ja. Und da ist es so gewesen, also Berichten zufolge, sage ich mal, ja, dass es da schon nochmal zu Konflikten kam hier und da. Also dass man zum Beispiel an jemanden vorbei musste, der einen Hund an der Leine hat. Und wenn der Trailer eben nur ein paar Meter breit ist, was macht man denn da? Man will ja jetzt auch nicht vom Hund gebissen werden. Ja, man weiß ja nicht, was das für ein Tier ist. Und das ist für mich schon der Hauptgrund. Also was ist denn, wenn man Angst vor Hunden hat und so? Das geht doch irgendwie nicht.
Ja, aber das Coole ist ja, also gerade jetzt zum Beispiel bei den Wanderern, ob jetzt mit oder ohne Hund, das ist ja immer so ein Konflikt gewesen. Ne? Also damals zumindest gab es auch immer diesen schlechten Witz, ja, dass Trailrunner irgendwie nur Nordic Walker und weiß ich nicht sind und so. Und jetzt kommen aber die Nordic Walker und die Läufer und so und alle mal zusammen. Und man reicht sich so die Hand und disst sich nicht gegenseitig, dass man irgendwie sagt, oh, Wanderer sind irgendwie was Schlechteres oder so, sondern wir gehen alle auf denselben Trail und machen uns gegenseitig den Weg frei und reichen uns halt so die Hand. Man macht keine schlechten Witze übereinander, sondern läuft oder wandert gemeinsam. Das finde ich halt sehr versöhnlich. Also wenn man das immer so krass abtrennt oder so, sondern hey, der Trail ist der Trail. Warum sollte man dann das irgendwie so aufsplitten, ne? Sondern man sagt, hey, kommt alle und wir machen hier dieselben Trails. Das finde ich sehr sympathisch. Und Hunde gehören ja auf die Trails sowieso. Und ganz ehrlich, man macht ja auch nicht bei so einem Wettkampf mit, wenn dein Hund irgendwie bissig ist. Also sorry, ich bin an vielen Hunden vorbeigelaufen und die waren alle so freundlich. Und auch die Besitzer und Besitzerinnen sind sofort immer aus dem Weg gegangen. Die haben das natürlich auf dem Schirm. Das ist ja nicht so, dass die überrascht sind, wenn ich dann da angepaced komme.
Also ich finde, das erhöht einfach den Stress nicht nur für Menschen, sondern auch fürs Tier. Also ich finde es ja auch völlig unverantwortlich dem Tier gegenüber. Ich meine, man müsste ja eigentlich den Hund die ganze Zeit ganz eng am Fuß führen. Das geht ja nicht, das ist ja völlig unrealistisch. Und wenn man halt die Leine lang lässt, dann springt das Tier die ganze Zeit auf dem Trail herum, wo halt andere noch unterwegs sind. Irgendwie passt das für mich nicht zusammen.
Guck mal, aber dann hast du keine Ahnung, weil, wie gesagt, du wirst dann nicht teilnehmen, wenn du irgendwie einen bissigen Hund hast. Und jetzt kommt nämlich der Beweis, ich bin, nach mir ist geschnappt worden bei dem Lauf von einem kleinen Hund, aber das war kein Teilnehmer, sondern das war ein Spaziergänger, der an dem Event, der war da wandern einfach, ohne am Gappa Trail teilzunehmen. Und seine kleine Kackthöhle, wollte ich schon sagen, sein kleiner Hund, hat nach mir geschnappt, hat mich nicht erwischt. Der hat sich ja bewusst nicht, also entschieden, da nicht mitzumachen, weil er einen Hund hat, der irgendwie bissig ist. Aber du nimmst ja nicht teil, wenn dein Hund schon mal nach einem Trailrunner geschnappt hat.
Naja, die sind ja auch Reflexe dann beim Tier, ja. Also da kann das Tier ja vielleicht auch nichts für. Also wenn sich der Hund halt unsicher fühlt, bei so vielen Menschen gleichzeitig, kein Vorwurf ans Tier, ja. Und ich meine, wir haben es ja in Innsbruck auch wieder gesehen, wie voll die Trails dann eben mit Menschen sind, ja. Also da steht man ja Schlange, da gibt's Stau und so weiter. Und wenn ich mir dann noch da Hund drin vorstelle, keine Ahnung, da wird man auch völlig verrückt.
Hast du nicht mal gesagt, dass Trailrunning eigentlich die perfekte Plattform ist und die Gesellschaft im Kleinen? Und kann man da nicht üben, nett zueinander zu sein, rücksichtsvoll, dass man auf den anderen zu achten, wenigstens innerhalb unserer Community? Und das ist so die perfekte Plattform, um das wirklich, die beste Version seiner selbst zu zeigen. Das sagst du doch immer, warum, wie du den Trailsport ausüben möchtest. Und das ist das perfekte Spielfeld. Stell dir vor, du bist ausschließlich unter Trailrunnern, hast nie da irgendwie die Situation, dass du auf Wanderer oder wen auch immer triffst, dass bist du irgendwie allein und ist doch auch blöd. Also es ist eine Community, alle sprechen doch immer von Community und dann will man aber die anderen, die auch die Trails benutzen, raushaben aus der Community. Sorry, also das ist wieder sehr ausgrenzend.
Ja, das ist ein Wettkampf. Es ist jetzt ja nicht so, dass wir einfach gemeinsam irgendwie Zeit auf den Trails verbringen. Nee, das kann man dann am Wochenende danach machen, ja, aber halt nicht bei einem Wettkampf, wo es um Zeiten, wo es um Platzierung geht, wo es um Ruhm, Ehre und möglicherweise Preisgeld auch geht und so weiter. Also da finde ich, da hat das dann nichts zu suchen, ja. Also ich habe ja ein Herz für Wanderer und ich habe auch ein Herz für Tiere, das weißt du, ja. Aber eben nicht während eines Trailrunning-Rennens. Ich meine, die Veranstalter auch hier, sie geben natürlich ihr Bestes, ja. Also davon gehe ich aus. Und die gucken natürlich auch, wie sie das planen. Und die Wanderer ja auch beim Gappa Trail, die waren ja auch sehr viel früher auf der Strecke als die Läufer und so weiter. Aber was ich jetzt eben gesehen habe, ist, dass sich das am Ende doch ziemlich krass überschnitten hat, so, ja. Und ja, ich finde, das muss man eben doch noch ein bisschen besser entzerren, so. Oder man macht es eben einen Tag vorher.
Guck mal, sagst du, der nicht mitgelaufen ist? Ich bin mitgelaufen und meine Erfahrung ist, dass die ganzen Hundebesitzer also wirklich sofort, wenn sie irgendwie meinen Trail-Getrippel gehört haben, sofort zur Seite gejumpt sind, fast echt irgendwelche Abhänge runtergefallen sind. Oh, jetzt ist das spielt dir in die Karten das Argument wegen Sicherheit. Aber jedenfalls haben die echt, also sind sofort irgendwelche Böschungen hochgeklettert, um da Platz zu machen. Und so, ich hatte wirklich gar kein Hindernis im Weg. Oder wenn ich dann freundlich gesagt habe, oh, sorry, ich möchte vorbei, zack, waren sie alle weg und haben Platz gemacht, haben irgendwie noch gesagt, oh, Kudos, oh, super, irgendwie zweite Frau oder was. Ne, ist auch sehr motivierend. Also das kommt ja noch dazu, dass noch mehr los ist auf der Strecke und du super viel Support erfährst. Das ist auch sehr angenehm und nett, wie viele Begegnungen man dann hat.
Ich meine, es ist jetzt ja auch nicht Kokodona, ja? So bei 200 Meilen so, okay, nehmt die Tiere mit auf die Strecke. Aber bei so einem schnellen Format jetzt auch, ich meine, Carpa Trail war 26 Kilometer so, da muss schon freie Fahrt vorne sein, finde ich.
Ja, aber das ist halt dann auch die Herausforderung, ordentlich zu überholen. Das hast du ja bei jedem Rennen und das gehört einfach dazu. Das ist der Wettkampf. Also es wäre doch sehr konstruiert, wenn du den Trail komplett freiräumst und sagst so, und jetzt irgendwie nur die Läufer. Und vor allem auch, wenn du weiter hinten im Feld bist, hast du das ja auch, dass du einfach Mitläufer überholst oder überholt wirst. Und so, das ist ja einfach ein ganz normales Getue bei einem Trail-Wettkampf.
Ja, aber das will ich ja gar nicht. Ich will ja gar nicht, dass andere Leute mir aus dem Weg springen müssen, wenn ich da langkomme. Ja, ich will gar nicht, dass es zu so einer Situation kommt. Und ich, ja, weißt du, wenn es am Ende auf diesem besagten Fahrradweg, über den wir gesprochen haben, wo du Krämpfe bekommen hast, wenn das da so ist, ja, ich meine, der ist halt irgendwie 3 Meter breit oder so, das ist halt das eine. Aber auf so schmalen Trails, und es ist ja in anderen Bereichen vom Garba Trail schon so, dass es halt ein Single Trail ist. Und weiß ich nicht, das geht doch dann einfach nicht. Also ich werde jetzt die schnellste Person gewinnt, ja. Und wenn wir jetzt, sagen wir mal, die verfolgende auf Platz 2 liegende Person da gestoppt wird oder eingefangen ist, weil zum Beispiel 2 Hunde vor ihr sind mit ihren Herrchen oder Frauchen, wo man dann links oder rechts vorbei muss und so weiter, da wird man ja am Überholen auch erstmal gehindert. So. Und dann kann die Führende halt die Führung noch ausbauen. Ich finde, das ist dann, so will ich nicht, dass ein Rennen entschieden wird.
Ja, du musst vielleicht selber mal mitmachen. Also ich finde das sehr ausgrenzend. Ich finde das super, dass alle auf denselben Trails laufen, wandern und so weiter. Das ist sehr inklusiv und weiter so. Ich werde auch jedes Jahr weiterhin beim Garba Trail mitmachen und freue mich über jede Hundebegegnung.
All out.
Gut, kommen wir zu unserer Hauptkategorie Lauf der Dinge. Wir wollen, wie angekündigt, über 200-Meilen-Läufe sprechen, insbesondere über den Kokodona 250. Und 250 Meilen, es ist nicht nur 200, sondern 250, es sind irgendwie über 400 Kilometer.
Also der Kokodona, um mal ein paar Zahlen zu nennen, ist 256,5 Meilen lang, das sind 412,8 Kilometer. Es sind insgesamt rund 12.000 Höhenmeter und der höchste Punkt, das ist der Mount Elden, der erst ganz zum Schluss beim Rennen kommt, ja, als Finale, sag ich mal, der ist auch noch um die 3.000 Meter hoch. Das heißt, es ist auch nicht flach, das Ganze, ja. Genau, also warum jetzt diese Folge? Ich finde irgendwie, es ist überfällig, dass wir über dieses Rennen sprechen. Ja, es ist, würde ich schon sagen, so der medial prominenteste 200-Meilen-Lauf. Also wir sagen jetzt übrigens immer 200-Meilen-Lauf, auch wenn es jetzt natürlich mehr sind. Aber man sagt einfach, diese Kategorie sind 200 Meilen, ja, 200s, würde man im Amerikanischen sagen. Und ja, wir haben an anderer Stelle schon mal über einen anderen Lauf gesprochen, über einen anderen 200-Meilen-Lauf, nämlich im Zusammenhang mit dem Film King of Moab, oder?
Wo Max Jolliffe Protagonist ist, genau. Mhm.
Max Jolliffe, genau, der ist da den Moab 240 gelaufen und Max ist dieses Jahr auch beim Kokodona dabei. Genau. Ja, das heißt, also wenn der Podcast rauskommt, läuft das Rennen. Ihr könnt jetzt quasi sofort auch in den Livestream reinschauen und deswegen wollten wir es jetzt einfach aktuell machen, weil ja, wir das ganz interessant finden, was das doch für ein kulturelles, laufkulturelles Phänomen ist, ja, warum da gerade so viel drüber gesprochen wird und warum es möglicherweise ein Trend ist, der gerade ziemlich in den Zeitgeist reinpasst. Und wir wollen natürlich über die Kulturprodukte sprechen, die diesen Lauf jetzt begleitet haben. Wie schon angekündigt, kamen jetzt Ende April gleich 3 Filme raus, die sich mit dem Kokodona 250 befasst haben. Am 24. April kam da auch der längste Film raus, den wir uns angeschaut haben. The Cut-Off, A Film for the Rest of Us, ist der komplette Titel. Der ist auf dem Era Viper Running Kanal erschienen. Era Viper ist der Veranstalter vom Cocodona 250 und der Film kam, wie gesagt, am 24. April raus. Am 28. April kam dann bei Free Trail der Film Tomorrow, Courtney Dowaters 2025 Cocodona raus. Sehr kurz, nur 5 Minuten lang. Der Cutoff ist übrigens, müssen wir dazu sagen, ist wirklich lang. Also da geht eine Stunde, beziehungsweise knapp eine Stunde, ich glaube 58 Minuten waren es dann genau. Und dann am 29. April kam der dritte Film raus, nämlich bei Salomon TV. Und der heißt The Journey with No End. Der begleitet Ryan Sands. Das ist der Salomon-Athlet, den man kennt. Der ist seit Jahren dabei. Der hat den Western States gewonnen. Und der ist eben letztes Jahr auch den Cocodona gelaufen. Und der Film geht eine halbe Stunde lang. Also genau, diese drei Filme haben wir uns angeschaut. Und sie alle gehen eben um diesen Cocodona 250. Und wie auch schon gesagt, alle Trailrunning-Podcasts, ob das jetzt Free Trail ist oder Single Track, haben eine ziemlich lange Preview-Episode dazu gemacht, haben über Favoriten gesprochen und was, ja, mit was zu rechnen ist. Und genau, also wenn man das Ganze medial so ein bisschen verfolgt, muss man schon zu dem Schluss kommen, das ist irgendwie wichtig. Beginnen wir mal vielleicht mit dem kürzesten Film, oder?
Beginnen wir mal mit dem kürzesten Film, Courtney Dowaters. Letztes Jahr beim Cocodona 250 ausgestiegen. Er ist führend, also auch vor allen anderen, auch vor den Männern. Hatte dann, glaube ich, mit Magenproblemen zu kämpfen und musste aussteigen. Und kündigt dann aber am Ende des Films an, dieses Jahr an den Start wieder zu gehen. Das heißt, sie ist aktuell vermutlich dann noch unterwegs, wenn diese Folge rauskommt. Müsst ihr im Livestream checken. Genau, und das macht so Lust auf mehr, ne? Also Courtney Dowaters ist ja eher eine Person, die sehr viel Euphorie verstreut. Man sieht sehr viele lachende Gesichter, nicht nur ihr eigenes, sondern sie steckt ja auch sehr viel an mit ihrem Lachen. Und da kriegt man also einmal den Eindruck, dass das ein Spaß ist, an so einem Rennen teilzunehmen. Dann aber auch, wie hart das ist. Also eine Person wie Courtney, die immer mit dem Lächeln dabei ist, dann gebrochen zu sehen quasi. Also und so gebrochen, dass sie sagt, boah, ich steig hier aus. Und dann aber dieses, aber ich bin nächstes Jahr wieder dabei, da ist die Freude wieder da. Also es ist echt ein sehr schönes Häppchen, sag ich mal, um Lust auf Cocodona zu bekommen.
Auf jeden Fall. Dieser Film ist auch wieder nächste, The Journey with No End, der von Ryan Sands handelt, von Salomon TV. Die beide befassen sich eben besonders mit dem Elitefeld vom Cocodona, das jedes Jahr auch so ein bisschen größer und umkämpfter, besser besetzt wird. Also die Zeiten werden auf jeden Fall jedes Jahr besser. Das heißt, das Niveau steigt. Es gibt immer mehr so SpezialistInnen, die sich sehr auf diese langen Mehrtagesrennen so fokussieren. Genau. Ja, aber der dritte Film, The Cut-Off, der hat eben ein ganz anderes Anliegen. Der interessiert sich nicht so für die Vorderen, oder?
Genau, sondern der Film setzt die Spotlights auf die Personen ganz hinten im Feld. Also die wirklich um Sekunden kämpfen, um nicht disqualifiziert zu werden, weil das Cut-Off dann greift. Und das heißt so, du musst jetzt hier raus, du bist zu langsam. Und da geht's gar nicht mehr um diesen Leistungsgedanken, irgendwie, boah, wie trainiere ich, wie führe ich Kohlenhydrate zu. Das geht überhaupt nicht darum. Wird auch gar nicht übers Training gesprochen oder irgendwas, das interessiert null, sondern es geht um die Geschichten. Also da ist eine Frau dabei, die sagt, sie hat ihre Freundin verloren, eine andere Frau, die ist taub. Und hat natürlich ganz andere Schwierigkeiten, da teilzunehmen. Ist in der Nacht auch fast blind, ne? Und hat da Probleme. Also sehr anders gelagert eben als die Leistungs die Athleten eben zu sehen, die vorne laufen, die Leistungssportler. Und das alles während eines Rennens, das ist so interessant, also ne, also die reden auch übereinander, die vorne und die dann sagen, hey, das ist ja krass, die da hinten, die brauchen so viel länger, das ist ja, allein das ist schon total die Faszination und die da hinten, die sagen, ja, die da vorne, na, haben die überhaupt so eine geile Erfahrung, je länger man unterwegs ist, desto mehr erlebt man natürlich auch und so. Das ist spannend, während eines Rennens diese Spannbreite an Stories zu erleben.
Ja, und das Zitat, was dann eben fällt, das hat mir richtig gut gefallen, deswegen habe ich es mir auch notiert, ist, we are all different, but we are all equal. Also quasi egal, wie schnell du diese Strecke eben bewältigst, irgendwie erleben dann doch alle so ein bisschen was Ähnliches. Ja, und das fand ich so ganz cool. Ja, lass uns doch mal so ein bisschen über The Cut-Off erstmal sprechen und ein bisschen in die Analyse gehen. Ja, vielleicht erstmal eine ganz persönliche Wertung. Also ich fand den Film wahnsinnig gut. Ich würde sogar sagen, es ist vielleicht so mein Lieblingslauffilm.
Darf ich das verraten, Christian? Ja. Dass du an mindestens zwei, wenn nicht sogar drei Stellen ein Tränchen verdrückt hast.
Mich hat der einfach emotional total gepackt. Und auch ziemlich von Anfang an war ich echt sofort drin. Ich weiß nicht warum, aber der Film hat es einfach geschafft. Also mich hat er einfach total gepackt, ja. Und zwar auch echt so von Anfang an, da war ich einfach total drin. Ich weiß nicht warum, aber der Film hat es geschafft. Beziehungsweise ich weiß schon warum. Man muss sich das eben so vorstellen, am Start des Films, es wird gleich so unmittelbar so Spannung erzeugt. Es gibt so einen Countdown, die Uhr läuft runter bis zum nächsten Cut-Off von einer Aidstation. Es ist so spannungsgeladene Musik, die eher so an so Thriller erinnert. Und dann hört man eben auf einmal so eine Stimme. 10 Minutes, no exceptions. Das erinnert dann wiederum an The Long Walk. Über den Film haben wir auch schon mal gesprochen, ja. Wo es tatsächlich auch um Leben und Tod ging, wenn man das Zeitlimit überschreitet.
Da wird man abgeschossen.
Ja, abgeschossen, genau, in der Stephen King-Verfilmung. Hört da gerne auch noch mal rein. Das ist auch eine ganz, ganz interessante Ergänzung vielleicht zu dieser Folge hier. Ja, also man merkt auf jeden Fall von Anfang an, okay, da geht's irgendwie um was, ja. Hier findet ein Rennen statt und es geht einfach um alles. Und dann lernt man so langsam die Hauptcharaktere kennen. Du hast jetzt schon gesagt, da gibt's eine taube Läuferin, das ist eine Protagonistin. Dann gibt's auch noch zwei Native Americans, zwei Frauen, die zum Beispiel an den VPs von Familienangehörigen scheinbar mit so Gesängen und mit Trommelschlägen auf ja eine spirituelle Art und Weise so auf den nächsten Abschnitt vorbereitet werden. Das fand ich auch irgendwie super spannend, ja, und auch total interessant. Und einige der Leute sind eben Wiederholungstäterinnen, zum Beispiel meine ich die taube Läuferin Ellen Davis, heißt die war in einem Jahr zuvor DFL, oder? Sag noch mal kurz, wofür steht DFL? Der Film kommt da auch häufiger vor.
Dead fucking last. Also wirklich die. Und das ist auch so geil, dass bei dem Rennen halt die letzte Person, die finisht, auch total gefeiert wird. Das ist eine Auszeichnung. Die bekommt ja eine Auszeichnung dafür, so lange durchgehalten zu haben. Das ist nicht die letzte Person, jetzt wird abgebaut, sondern wow, du bist was Besonderes.
Und die kehren halt dann hier zurück mit dem Ziel, es eben nochmal zu schaffen oder es besser zu schaffen oder wie auch immer. Ja, und die Leute lernt man hier eben kennen, die kriegen ein Gesicht, die Letzten sozusagen. Und die werden dann hier in dem Film begleitet. Und das finde ich auf so eine ganz besondere Art und Weise halt total spannend. Ja, es wird also hier alles an Personen aufgehangen. Was ist dir noch aufgefallen?
Genau, also die sehr starke Emotionalisierung, es steht da wirklich im Vordergrund. Also da wird auch ein Vater gezeigt, dessen zwei Kinder ihn supporten, der eigentlich auf einer Bohrinsel arbeitet und auch der, da wird seine Vorbereitung tatsächlich gezeigt, also nicht im Sinne von Trainingsvorbereitung, sondern der trainiert halt teilweise da auf dieser Bohrinsel, läuft in Kreisen oder auf dem Laufband oder so, ne? Und tut sich sehr schwer, ist eben sehr weit hinten, und aber seine zwei Kinder stehen dann immer da an den Aid Station und sind schon sehr erwartungsvoll, und dann rennt ein Kind los und sagt, oh, da ist Papa, und, ah, Mist, vertan, ist doch nicht Papa, und ne, dieses Warten und wo bleibt, dann schafft das noch in der Zeit, da fiebert man so mit, und dann kommt er endlich und das Kind springt ihm in die Arme, da sind bei dir dann auch die Tränen geflossen, und wenn er dann sagt, boah, für meine Kinder möchte ich, klingt jetzt so sehr pathetisch, aber das ist gar nicht groß pathetisch aufgeladen, das nimmt man ihm total ab, dass er einfach sagt, boah, das ist hier der Sinn, meinen Kindern zu zeigen, wozu man fähig ist, auch wenn es einem nicht gut geht, wenn es schwer fällt, wenn das Leben schwer ist und so. Das Laufen als Metapher für die Schwere des Lebens, die einen auch mal packen kann. Und der schafft es dann auch am Ende, und das ist sehr, sehr packend. Oder die Native American, die sagt, boah, und als kleines Kind hätte ich nie gedacht, dass ich mal hier sowas machen kann und dass ich auch so unterstützt werde, weil die hatte dann viele Leute um sich. Und da denkt man, da fühlt man sich auch so richtig so, da wird das Herz ganz warm, weil man denkt, ach Mensch, so schön, dass diese Frau das erleben kann. Das wünscht sich doch jeder. Die Arbeit mit dem inneren Kind, in Anführungsstrichen, die findet hier gerade statt. Und man sieht in ihrem Gesicht, was da gerade in ihr vorgeht und man fühlt das total. Das ist sehr bewegend.
Ja, und dieser Film, der gibt eben der Seele des Sports so Bilder. Also ich finde, das sieht man hier ganz gut, dass Ultralaufen dann eben größtenteils doch, also erstmal ein Teilnehmersport ist, dass es kein Zuschauersport im engeren Sinne ist. Natürlich findet da auch irgendwie ein Rennen statt und auch vorne, und das interessiert uns ja auch alle, aber eigentlich glaube ich, das kann man hier eben ganz gut sehen, geht es größtenteils doch darum, dass man als Teilnehmer seine ganz persönlichen Ziele erreichen will, die halt auch über, sage ich mal, Fitnessziele oder ITRA-Punkte oder Zeitziele oder sowas hinausgehen. Also es sind halt sehr, sehr persönliche Motivationen hier von den Leuten, die an der Startlinie stehen. Und da bietet eben dieser 200-Meilen-Lauf die Bühne dafür. Und es fallen eben ganz viele Sätze auch, die man auch von anderer Stelle schon kennt, die man immer mal wieder im Zusammenhang auch mit Laufen gehört hat, die aber hier nochmal so ganz kraftvoll rüberkommen, die das auch nochmal so verbildlichen, finde ich. Ja? Also zum Beispiel wird gesagt, Comfort is a disease. Finde ich einfach, ich glaube, das sagt der Ölarbeiter aus Alaska an einer Stelle, ja. Und das heißt auch da, das ist irgendwie, er macht das auch aus einer tiefen Überlegung, aus einer Kritik an der Moderne vielleicht auch heraus, ja. Und dann gibt's noch den Satz, the clock doesn't care, oder I run to fill the void, also ich laufe, um die Leere zu füllen. Und das finde ich halt auch irgendwie so krass, also das erinnert mich halt sehr an meine Ursprungsmotivation, was mich am Ultralaufen schon immer so total fasziniert hat. Dich auch?
Ja, absolut. Also da werden diese Sätze also so richtig mit Leben gefüllt. Oder irgendwo stand, glaube ich, auch auf so einem Schild, Forward is a pace. Mhm. Es ist so ermunternd, also dieses, boah, es ist egal, wie langsam du gehst. Solange du gehst, also im Leben, in einem Race, kommst du vorwärts, und das ist okay. So, da fühlt man sich so umarmt. Du musst gar nicht immer leisten, und das ist alleine so, wenn du dich fortbewegst, ist das schon so, jeder Schritt ist was wert. Ja. Und so, und diese Gewichtung auf das Erlebnis, das Abenteuer, und gar, also null auf das Finish oder auf das Ergebnis, sondern wirklich das Erlebnis. Es steht so über allem, und es ist gar nicht schlimm, es ist sogar eigentlich eingerechnet, auch zu scheitern. Das ist dann in dem Sinne gar kein Scheitern, sondern das ist auch Teil des, also eine Möglichkeit. Aber der Weg, ja, das ist jetzt auch wieder so eine Floskel, ne? Der Weg ist das Ziel, aber tatsächlich, ne, die Erfahrungen, die Begegnungen, die man hat, und wie du schon gesagt hast, wenn diese Floskeln auf einmal ein Gesicht bekommen, mit Emotionen und so weiter gefüllt werden, dann haben die auf einmal wieder eine große Bedeutung.
Genau, und Jamil Curry, der Veranstalter und auch der Erfinder von dieser Strecke, der Chef von Arrow Viper Running, der sagt an einer Stelle, meine ich, dass man es ja von 100-Meilen-Läufen kennt, dass man irgendwie so einen Tod stirbt und dann wieder aufersteht sozusagen und dann irgendwie ins Ziel läuft. Und beim Cocodona ist es eben so, bei 250 Meilen, dass es eben mehrfach passiert. Und zwar by design. Es ist alles darauf ausgelegt. Es ist so, das ganze Rennen ist da angelegt so, dass das passiert. Es führt gar keinen Weg dran vorbei. Und das ist ja etwas Hochphilosophisches. Ja, und es wurde dann auch ein Läufer gefragt, der letztendlich ausscheiden musste, also der ein DNF hatte. Der wurde gefragt, wenn du wüsstest, du wirst es nicht schaffen, also wenn du von Anfang an weißt, du wirst DNFen, wärst du trotzdem gestartet? Und da sagt er ja. Und das finde ich halt einfach, also das ist ja philosophisch total interessant. Ja, weil intuitiv würde man ja erstmal so denken, nee, Quatsch, also ich starte ja kein Rennen, von dem ich weiß, dass ich es nie schaffen werde, so. Aber irgendwas ist eben in diesen langen Formaten. Und du kennst es ja auch von der Tour des Géants. Apropos vielleicht da noch als Kontext auch. Also es gibt, also wir reden jetzt hier über amerikanische Rennen vor allem, aber es gibt natürlich in Europa auch eine lange Tradition an 200-Meilen-Rennen. Ja, da ist die Tour de Géant vielleicht das bekannteste Rennen. Es gibt seit, ich habe nachgeschaut, seit 2010. Und das Spine Race in UK gibt es seit 2012. Also auch hier in Europa gibt es eben diese 200er, wenn man in Meilen denken möchte. 200 Meilen plus, sag ich mal. Im Vergleich dazu ist Coco Dönner noch relativ jung. Es ist jetzt, glaube ich, die 5. oder 6. Ausgabe. Genau, ja, Juliane, Tour de Géant, wie war das für dich?
Also ich glaube, das ist überhaupt erst die Definition von Abenteuer, wenn du nicht weißt, wie es ausgeht. Weil sonst ist es ein Wettkampf, was auch immer, nenn es anders. Aber ein Abenteuer, so hat zumindest Reinhold Messner das mal beschrieben, ist diese Sache mit einem offenen Ausgang. Also du beginnst eine Aktivität und du hast keine Ahnung, wie die enden wird. Und dann agierst du irgendwie und das ist halt, was dich auch verändert. Du lernst dich dann natürlich neu kennen, wenn du dich solchen Situationen aussetzt. Und dann wird's wirklich philosophisch. Wer bin ich eigentlich und bin ich überhaupt? Und also da stellst du dir auf einmal existenzielle Fragen. und genau, und auch dieses Gebrochenwerden und wieder neu auferstehen, wie du schon gesagt hast, das ist klar, dass das passieren wird. Und sich dann selber kennenzulernen, wie man reagiert, wie man auch in Interaktion mit anderen sich verhält und so weiter, das ist echt intensiv. Das muss man wollen. Manche wollen sich vielleicht auch gar nicht gern so gut kennenlernen.
Es gibt ja die Frage, sind 200 Meiler eigentlich die 900 Meiler?
Die stellt auch Lucy Bartholomew, die Ryan Sands supportet. Genau, in ihrer Bubble sagt sie, ist das tatsächlich so die Wahrnehmung.
Jamil Curry sagt eben auch, also er selbst übt den Sport seit Jahrzehnten aus. Ich glaube, der hat zig 100 Meiler ist der gelaufen, ja. Und der meinte halt, irgendwann wird 100 Meilen laufen dann doch zu so einer Art Routine, auch wenn er selber sagt, das klingt natürlich ein bisschen verrückt, aber er weiß halt einfach, wie 100 Meiler funktionieren. Er hat es irgendwie raus, er hat es entschlüsselt, ja. Und dann sagt er halt, muss man schon, oder hat ihn es gereizt, so neue Ufer zu entdecken, ja, irgendwie wieder neu aufzubrechen. Und das sind halt für ihn die 200 Meiler. Genau, also die These auf jeden Fall, auch Tour de Géant, sozusagen die Leute, die eben was Neues suchen, ja, die teilweise auch schon sehr erfahrene Ultra-Trailrunner sind, die das also nicht zum ersten Mal machen, die brauchen eben sozusagen diesen Kick oder diese Rückkehr zur Ursprungsmotivation, die sie wiederentdecken wollen, ja, diese Sehnsucht nach Abenteuer, die sie eigentlich zum Sport gebracht haben, die suchen sie erneut und da muss man vielleicht einfach länger laufen, sozusagen.
Ja, das ist interessant. Aber bei der Tour de Géant, mit fast allen, mit denen ich gesprochen habe, das waren keine Erstteilnehmer, sondern ich war immer total verwundert, als es mir so schlecht ging und ich gefragt habe, boah, und bist du das erste Mal? Dann haben die immer mich gefragt. Und ich so, ja, und das letzte Mal habe ich dann mal den Witz gemacht. Und dann haben sie gelacht und haben immer gesagt, warte mal ab. So Punkt, Punkt, Punkt. Das ist genau, also diese intensive tatsächlich lebensverändernde Erfahrung, die suchen viele dann immer wieder. Also mit offenen Augen eigentlich auch so ein bisschen ins Verderben laufen und dann aber auch weitergehen und wieder raus aus dem Verderben laufen.
Also schon auch, wie Lucy eben sagt, mehr ist mehr. Also wenn man Marathon gelaufen ist, will man 50 Meilen und wenn man 50 Meilen gelaufen ist, 100 km und dann geht es halt immer so weiter.
Ja, das, aber vielleicht auch genau, also die Fokussierung aufs Erlebnis und auch die Langsamkeit. Also bei so einem Mehrtagesrennen pacest du natürlich anders als bei einem 100-Kilometer-Lauf. Und das ist irgendwie, ja, ich glaube, das hat auch was sehr Anziehendes. Also weg von dieser Schnelligkeit. Also ich glaube, das trifft auch den Zeitgeist.
Ja, lass uns mal ein bisschen darüber sprechen. Also es gibt ja den Livestream, ja, der geht irgendwie 5 Tage oder 125 Stunden. Das muss man sich mal vorstellen, 125 Stunden Livestream. Und dabei geht das Elite-Rennen, also das ist wir erwarten die schnellsten Männer und Frauen so bei um die 60 Stunden. Und ich sage ganz bewusst Männer und Frauen, denn es ist tatsächlich nicht ausgeschlossen, dass Courtney Dowater dieses Jahr um den Overall-Sieg mitlaufen wird. Das ist eine der interessanten Storylines, die wir hier verfolgen. Aber ja, lass uns mal darüber sprechen, warum das vielleicht gerade so einen Nerv trifft. Also auch diese Langatmigkeit des Formats so, ja. Weil es scheint ja schon so zu sein, dass gerade diese Backyard-Ultras, also Stichwort Kim Gottwald, wir haben schon drüber gesprochen, gerade ein unfassbar großes Publikum erreicht. Da gibt es ja auch einen Livestream, der irgendwie scheinbar niemals aufhört, ja. Dann gibt es das Speed Project, haben wir auch schon drüber gesprochen, das medial auch total abgefeiert wird, wo es in meiner Ultralaufblase zumindest auch super viel Content zu gibt. Und dann gibt es gerade den Influencer, wie heißt er? Adasachi, genau, also super bekannt. Der ist gerade in den USA unterwegs und läuft da irgendwie auch 600 Meilen durch die Wüste und macht da eine YouTube-Serie draus. Ja, also ich habe irgendwie das Gefühl, dass diese 200-Meilen-Rennen so ein bisschen die Antwort des klassischen Laufformats sind, ja. Es ist ja eigentlich ein ganz normaler, klassischer Ultra-Trail-Wettkampf. Ist halt einfach nur länger. Aber sonst ist eigentlich alles gleich. Es gibt VPs, es gibt jetzt irgendwie keinen extra Modus wie beim Barclay oder so, wo man irgendwelche Bücher suchen muss oder groß navigieren muss oder so. Oder auch Backyard ist ja auch so eine Art Spiel. Speed Project ist auch wieder was Eigenes, da gibt es dann fast gar keine Regeln und so weiter. Und ja, irgendwie sind die 200 Meiler doch so oldschool, klassisch, halt einfach nur verdammt lang.
Du meinst, dass es immer länger wird und immer auch langsamer?
Ja, also das ist halt die Frage. Aber es scheint ja irgendwie schon ein Interesse daran zu geben, halt zu schauen, wie weit Menschen laufen können. Also beim Kim Gottwald auch. Also wenn der, keine Ahnung, seiner 370 Kilometer da oder sowas läuft, dann sind die Leute halt begeistert. Und so ist es jetzt ja bei diesen 250-Meilen-Rennen auch in eine ähnliche Richtung.
Ja, voll. Aber welchen Punkt ich meinte, ist eher dieses, da spreche ich irgendwie viel mit anderen Trailrunnern drüber, die schon lange dabei sind und natürlich dann über die letzten 10 Jahre die Entwicklung erlebt haben, dass der Trailrunning-Sport immer größer wird, dass die Events immer trubeliger werden. Es fällt dann so ein Begriff wie Trailrunning-Zirkus, so die Zirkus, das ist irgendwie ein bisschen abwertend auch, dass die Events ja viel zu trubelig sind. Und dann diese Sehnsucht wieder weg in die Wildnis mit nur wenigen anderen Leuten so Ultratrails zu laufen, die wird gefühlt immer größer und auch das Interesse daran, an sowas irgendwie teilzuhaben, auch wenn man nur den Livestream schaut, das erinnert, dann kommen so nostalgische Gefühle, oh, das ist das Trailrunning, das echte, das wahre Trailrunning von früher. Ja. So ein paar auserwählte Outpacks, die ja, sich in die Wildnis trauen. Und 100-Kilometer-Läufe, das macht ja jetzt jeder so.
Und 200-Meilen-Rennen sind ja jetzt eigentlich das, was 100-Meilen-Rennen so vor 10 Jahren mal waren oder so. Also jetzt auch von der Teilnehmerzahl zum Beispiel und vom ganzen Vibe.
Und auch weg von der Professionalisierung, ne? Also das meinte ich mit Langsamkeit und so. Also weg, sondern wieder hin zu den Geschichten, ne? Also das ist gar nicht, also auch weg vom Leistungssport. Und es interessiert nicht, wie viel Kohlenhydrate du pro Stunde hast. Und das sind, sondern halt, wer ist denn da am Start? Und was haben die halt, warum, das große Warum und so, sind die da am Start? Und das ist also voll die Verlagerung.
Das trifft das, glaube ich, richtig gut. Denn also Ultraläufer und Läuferinnen waren ja schon Teil einer Subkultur, aber wir haben jetzt ja Beispiele genannt, also Backyard und Speed Project und so. Ich weiß nicht, also ist das noch Subkultur oder sind die Zeiten da eigentlich vorbei? Ja, braucht man eine neue Subkultur? Sind das jetzt die 200 Meiler, sag ich mal? Also findet hier auch soziale Fragmentierung nochmal statt?
Ja, und da kannst du dir deine eigene Singularität also unter Beweis stellen, ja, und sagen, hey, Trailrunner ist jeder, aber ich bin 200 Meilen Trailrunner.
Und das ist dann irgendwie auch so ein bisschen die Avantgarde, ja, die immer so ein Stück weit vor der großen Welle surft. Also wenn jetzt die große Welle, wenn man sich das vorstellt, das ist so das Wachstum des Ultra und des Trailrunnings, ja, was gefühlt immer größer wird, was riesig ist, ja. Und dann haben wir vorne eben auf den Surfbrettern das sind die Avantgardisten, die jetzt 200 Meiler laufen, die noch Nische sein wollen, die kein Mainstream-Sport sein wollen, die dem entfliehen und davor so ein bisschen weglaufen.
Und aber auch diese Sache mit dem Livestream, ne? Also wenn der so eben, der ist auch meistens recht schlecht, ne? Schlechte Verbindung, dann hakt das. Aber gucken ja schon immer wieder Leute zu. Und es gibt bei YouTube, da musste ich dran denken, ein ewig langes Video, das heißt, glaube ich, Church of the Long Run. Da sieht man einfach jemandem stundenlang beim Laufen zu. Und Freundinnen haben mir das mal empfohlen, haben gemeint, boah, es gibt nichts Entspannenderes, als an einem Sonntag tatsächlich, statt in die Kirche zu gehen, halt setzt man sich vor seinen Laptop und schaut stundenlang dieser Person. Das ist so entschleunigend. Also ständig, weiß nicht, wenn du bei TikTok bist oder bei Instagram, ständig irgendwie kurze Schnitte, so viel, super viel Input und so. Und dann passiert einfach mal stundenlang nichts, außer dass jemand läuft. Und das ist bei den Livestreams halt genauso. Also das ist einfach sehr entschleunigend. Und das hat vielleicht auch eine hohe Anziehungskraft.
Und das ist ja auch voll der Gegenentwurf zu irgendwelchen so TikTok Clips oder so. Das ist ja auch voll interessant. Also warum dieser Livestream, der an sich ja eigentlich auch schon Kult ist, ja. Also, okay, die Zahlen, die Zuschauerzahlen sind natürlich jetzt wahrscheinlich auch verschwindend gering im Vergleich zu Sachen wie Olympia oder sowas, ja. Aber es ist ja schon etwas Besonderes, weil es vielleicht gerade dieses Sitcom-mäßige, ja. Also man hat so seine Charaktere, die kann man über Tage halt auch verfolgen. Und die werden halt auch in so Einspielern immer mal wieder vorgestellt. Und man kann dann so gucken, ah, wie geht's denn dem Tony gerade, ja, dem Ölarbeiter aus Alaska oder so, ja. Und es ist ja auch ein bisschen so wie Big Brother oder so. Also man guckt halt so, sind seine Charaktere noch dabei oder sind die schon rausgeflogen?
Ja, das ist ein sehr guter Vergleich.
Ja, also diese Personalisierung eben und halt ganz diese Andersartigkeit von anderen Trailrunning-Formaten, wie sie ja auch entstehen. Also wir haben jetzt von der Trailhunt ja schon gesprochen oder auch jetzt beispielsweise Golden Trail World Series oder so, wo es viel um Action geht, was auch seinen Reiz hat, ja, also wo alles aber so ein bisschen auf Entertainment ausgelegt ist und auch darauf, dass das eben in ein Fernsehformat irgendwie passt, in eine Live-Übertragung und so, dass das halt irgendwie, dass das die Leute gerne sehen und so. Und da sind die 200 Meile eben ganz anders.
Aber eben entertaining, aber nicht existenziell. Genau. Beim Cogodona ist so, da geht's, also ich meine, die sind einfach irgendwie 4-5 Tage da in der Wildnis unterwegs. Also das Gefühl, also als wäre es wirklich existenziell. Also auch wenn die nicht schnell sind oder so, das ist einfach, hat so eine Wichtigkeit, so eine Bedeutung da. Das ist, und das überträgt sich, da fühlt man richtig mit.
Also es ist halt keine Instagram-Caption, es ist eher so der 1000-Seiten-Roman. Also da steckt ganz viel drin. Wenn man sich einmal drauf eingelassen hat, dann kann man es irgendwie auch nicht mehr weglegen. Ja? Dann kann man es nicht mehr ausmachen. Dann bleibt man irgendwie dran. Ich habe nochmal nachgeschaut übrigens. Es gibt bei Iron Far einen ganz interessanten Artikel, passenderweise erst kürzlich erschienen. Ich habe den Namen hier. Der heißt The 200-Mile-Phenomenon. A Data-Based Look at Their Growth and Demographics, verlinken wir auch in den Shownotes. Genau, und der Artikel, der wurde am 22. April veröffentlicht, den habe ich mir nochmal angeschaut und der will eben untersuchen, inwieweit dieser mediale Trend sich eben auch mit Zahlen untermauern lässt. Und da fand ich das ganz interessant, dass also die haben sich jetzt erstmal auf die amerikanischen Rennen gestürzt, sag ich mal. Die haben sich die größten, ich glaube 9 oder 10 amerikanischen 200-Meiler angeschaut. Und da war es zum Beispiel so, dass vor 10 Jahren gab es noch insgesamt nur 200 Finisher. Also bei allen 200-Meilern gab es vor 10 Jahren rund 200 Finisher in den USA. Mittlerweile sind es 1200. Also schon eine Verzehnfachung irgendwie, aber natürlich irgendwie immer noch klein, also richtig klein.
Aber die Geschichten sind halt groß. Ja, und die Faszination ist groß. Ich meine, der Zut vor 10 Jahren oder so hatte wahrscheinlich auch nicht mehr Leute am Start. Und jetzt, also wenn das so exponentiell weiter wächst, dann ist die Szene irgendwann auch richtig groß.
Ich höre gerne den Boulder Boys Podcast und da hat zum Beispiel Matt Daniels gesagt, dass seine Prognose ist, dass es in 10 Jahren genauso schwer sein wird, einen Startplatz für Cocodona zu bekommen wie für Western States.
Das ist eine schwierige Prognose, weil das ist, ja, vermutlich hat er recht. Aber es ist trotzdem, es ist so lang, aber da bin ich, glaube ich, meine Vorstellungskraft reicht halt nicht. Wirst du irgendwann dieser Subkultur zugehörig sein, wenn du so fasziniert bist und dich das so berührt?
Uff, also ich will mich da, glaube ich, nicht drauf festlegen, aber also irgendwas kitzelt mich da schon.
Ja, so Cogodona oder Tour de Jean?
Es ist beides auf eine ganz eigene Art und Weise, glaube ich, brutal. Also Tour de Géant, die Steilheit, die vielen Höhenmeter, unglaublich, keine Ahnung. Und Cocodona ist halt auch krass. Also da ist es ja normalerweise die Hitze. Das ist Arizona. Und das ist jetzt gerade in dem Jahr, wo die Filme jetzt von handeln, also letztes Jahr 2025, da war es ziemlich kalt, da war es nass, da war es matschig, das war auch irgendwie unangenehm, aber wahrscheinlich eher so mitteleuropäisches Wetter, sage ich mal. Aber mit der Hitze für die lange Zeit, glaube ich, hätte ich normalerweise schon ziemlich arge Probleme. Von daher, ja, wird das wahrscheinlich für mich nicht ganz so gut passen. Aber grundsätzlich spricht mich das schon total an, weil ich, wie ich schon meinte, das erinnert mich so an meine Ursprungsmotivation, Ultras zu laufen. Und ich bin jetzt ja so ein paar Mal 100 Meilen gelaufen. Also nicht, dass ich das irgendwie entschlüsselt hätte oder so, oder dass ich mir da jemals sicher sein könnte zu finishen. Das ist ja auch schon unendlich lang. Es ist auch eigentlich so lang, dass man sich das kaum vorstellen kann. So. Aber ja, keine Ahnung. Also irgendwas reizt mich an dieser ganz langen Distanz schon, ja.
Ja, also auch die philosophische Ebene und das Abenteuer.
Du hast ja letztes Mal zu mir gesagt, dass du vermutest, dass mich eben vor allem diese intellektuelle, philosophische Ebene halt reizt und gar nicht so das Laufen jetzt.
Die körperliche Erfahrung willst du eigentlich nicht machen, du denkst lieber drüber nach.
Also ich wäre schon gerne dabei, aber irgendwie 413 Kilometer laufen, weiß ich nicht. Ja, schaut euch unbedingt den Film an, The Cut-Off. Die anderen Filme sind auch super sehenswert, aber wenn ihr jetzt nur Zeit für einen Film habt, dann würde ich The Cut-Off empfehlen. Wie gesagt, geht eine Stunde, verlinken wir alles in den Shownotes. Und vielleicht ganz zum Schluss, also ich finde es ja so toll, dass man in diesem Film wirklich so ein Bewältigungsnarrativ verfolgen kann. Ja, man kann es an den Gesichtern ablesen, die Veränderung, die Transformation dieser Person. Selbst bei Ryan Sands, bei dem Profi, der sieht am Ende einfach ganz anders aus als am Anfang. Ja, und der Film lässt sich vielleicht auch super als Ergänzung zu The Cut-Off dann hernehmen. Genau, The Journey with No End. Ja, also der durchläuft natürlich irgendwie genau dasselbe wie die da hinten. Und da passt eben dieses Zitat auch wieder so gut. We are all different, but we are all equal.
Ja, das ist eine schöne abrunde Analyse von dir.
Mhm. Schauen wir mal in den Livestream rein, würde ich sagen.
Ja.
Ja, schauen wir mal, wie spannend es wird. Wie gesagt, Courtney Dowater läuft natürlich um den Sieg mit nach ihrem DNF letztes Jahr. Aber es sind noch andere starke Frauen dabei. Ich habe mal geschaut, Rachel Entrekin, die hat da schon zweimal gewonnen beim Cocodona und hat den aktuellen Streckenrekord. Lindsay Dwyer war letztes Jahr Zweite, ist auch wieder mit dabei. Bei den Männern haben wir natürlich den erwähnten Max Jolliffe, den 200-Meilen-Popstar, der King of Moab. Mal gucken, ob er es schaffen kann. Der ist letztes Jahr auch gedNF'd, aber erst ganz, ganz zum Schluss. Ich glaube, es waren irgendwie ein paar Meilen nur vorm Ziel, also super dramatisch. Dann haben wir Killian Korf. Der hat letztes Jahr die 200-Meilen-Triple-Crown gewonnen, also drei große 200-Meilen-Rennen alle in einem Jahr. Definitiv Mitfavorit. Dann haben wir Joe McConaway, der hat 2022 hier gewonnen, hat FKTs auf dem Appalachian Trail, Pacific Crest Trail, also definitiv auch jemand, der lange Strecken schnell laufen kann. Und Michael McKnight, der hat hier schon viermal mitgemacht und hat 2023 gewonnen. Also erfahrene Leute. Genau, es gibt Prognosen, dass beide Streckenrekorde sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern fallen könnten. Genau, also sportlich passiert da auf jeden Fall einiges.
Ich bin dafür, dass wir die Aufnahme jetzt stoppen und sofort in den Livestream gehen.
Machen wir, gut. Also, dann bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Wenn euch das hier gefallen hat, lasst gerne eine positive Bewertung da bei Spotify oder bei Apple Podcast. Das hilft uns sehr. Vielen Dank und dann bis zum nächsten Mal.
Bis dann, ciao.